Geschlechtskrankheiten werden immer häufiger. Trichomonaden und Chlamydien sind schon häufig, teilweise mit wichtigen Spätfolgen wie Kinderlosigkeit, Tripper und die prinzipiell lebensgefährliche Syphilis sind auf dem Vormarsch. Oft machen diese, zumindest bei einem Partner, keine Symptome. Und so steckt sich der Nächste an. Wie können Sie vorbeugen und sich schützen?
Don't forget, put it on before you put it in.
Doctor, this infection, how did it happen? It was caused by a venereal disease.
Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen. Und warum ist das Thema wichtig? Es betrifft jeden 20. einen von 20. Das Problem nimmt zu, teilweise dramatisch, und bei einigen dieser Geschlechtskrankheiten sind Antibiotika kaum noch wirksam. Heute habe ich wieder als Interviewgast dazu Dr. Med. Christoph Pies, Facharzt für Urologie aus Stolberg in Nordrhein-Westfalen und Autor zweier medizinischer Ratgeber zur Männergesundheit. Einmal, was passiert beim Urologen, und der Männer-TÜV, beide erschienen beim Herbig Verlag. Und seit neuestem auch mit einem Podcast, die Pinkelpause, zusammen mit Jochen Dominikus. So, Christoph, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ich habe ja gleich am Anfang gemerkt, dass ich das von heute schon mal falsch angekündigt habe, weil HIV ist ja nicht unbedingt eine Geschlechtskrankheit. Es gibt ja diesen Ausdruck sexuell übertragbare Krankheiten. Da gehört es natürlich schon dazu, aber es ist dann nicht im eigentlichen Sinne eine Geschlechtskrankheit, sondern Geschlechtskrankheiten sind die, wo die Geschlechtsorgane auch betroffen sind.
Richtig, genau. Alle anderen, also erstmal hallo. Hallo,
Harald. Ach so, ja. Hallo.
Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, bei den Geschlechtskrankheiten unterscheiden wir halt diejenigen, die wirklich auch die Geschlechtsorgane befallen, und die, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Und die klammern wir heute so ein bisschen aus. Das sind zwei Viruserkrankungen, nämlich HIV und Hepatitis. Die werden beim Geschlechtsverkehr übertragen, also sind STDs, Sexual Transmitted Diseases, aber befallen nicht primär die Geschlechtsorgane. Deshalb würde ich mich als Urologe auf die Krankheiten fokussieren, die auch am Geschlecht Symptome machen.
Allgemein kann man ja sagen, dass diese Geschlechtskrankheiten zunehmen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Hast du da eine Theorie oder hast du was gelesen, wieso das so ist? Werden die Leute nachlässig?
Ich glaube schon. Also es hat sicherlich was mit einer gewissen Nachlässigkeit zu tun. Man hat also bestimmte Geschlechtskrankheiten fast für ausgerottet gehalten. Und das hat sich aber so nicht bestätigt. Also es zeigt sich europaweit tatsächlich auch wieder eine Zunahme der Geschlechtskrankheiten. Bei bestimmten Krankheiten, Chlamydien, haben wir seit jeher eine sehr hohe Durchseuchung. Andere Krankheiten wie Tripper oder Syphilis zeigen eine deutliche Zunahmetendenz.
Manchmal hängt es ja auch damit zusammen, dass die relativ wenig Symptome machen. Das war mir auch nicht so klar, dass es bei einigen Geschlechtskrankheiten Leute gibt, die sozusagen Träger sind, aber selber überhaupt keine Symptome haben und dann eventuell das fleißig weiterverbreiten.
Genau, da können wir auch direkt mit, also ich denke, wir sollten die Geschlechtskrankheiten erstmal in drei große Gruppen aufteilen, also die Bakterien, die Viren und die Pilze. Und wenn wir mit den Bakterien beginnen, dann ist es bei der häufigsten Infektion eigentlich schon mal direkt so, dass das genau so eine ist, nämlich die Trichomonaden. Die sind ziemlich häufig, das sind eigentlich Parasiten, einzellige Parasiten, die in der Scheide, in der Schleimhaut leben. Also demnach auch bei Frauen viel, viel häufiger sind, 5-mal so häufig wie beim Mann, und die in 85% der Fälle asymptomatisch verlaufen. Das heißt also, auch bis auf einen vielleicht etwas riechenden Ausfluss machen die meistens gar keine Symptome. Die können lediglich in der Schwangerschaft dann Probleme verursachen. Ansonsten verlaufen die meistens ganz mild symptomatisch oder asymptomatisch.
Wie viele sind davon betroffen? Doch relativ viele, ne?
Ja, das ist also eine Inzidenz pro Jahr, also ein Vorkommen Neuerkrankung pro Jahr von 52 Erkrankungen auf 1000 Patienten.
Also einer von 20 infiziert sich jedes Jahr neu.
Mit Trichomonaden, genau. Ja. Und ähnlich hohe Zahlen können wir für die Chlamydien berichten, ne? Chlamydien werden ja auch in verschiedene Untergruppen eingeteilt. Wir sprechen jetzt über die Chlamydien, die am Urogenitaltrakt Symptome machen, die also auch durch einen Geschlechtsverkehr übertragen werden oder auch mal seltene Schmierinfektionen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Chlamydieninfektion der Augen, mhm, ja, oder auch eine Chlamydieninfektion, die Augen, Geschlechtsorgane und Gelenke betrifft. Das ist dann das sogenannte Reiter-Syndrom. Mhm. Ja. Da gibt es im Englischen den Begriff can't pee, can't see, can't climb a tree, wenn man das hat. Also das ist dann nicht so schön. Aber Chlamydien sind auch sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Also junge, erwachsene Frauen bis 24 haben eine Prävalenz von bis zu 20%. Wow. Ja? Also eine sehr weit verbreitete und oft auch asymptomatische Erkrankung.
Welche von den vielen sind eigentlich meldepflichtig?
In Deutschland?
Also wir kommen ja noch vier, deswegen, weil wir noch zu Gonorrhoe, Tripper und zu Syphilis kommen. Das wären dann die vier insgesamt.
Genau.
Welche sind von denen meldepflichtig?
In Deutschland nur die Syphilis.
Nur die Syphilis.
Genau. Und beispielsweise in Skandinavien gibt es für die Chlamydien ein Screening. Ja, das hat dazu geführt, dass da natürlich viel, viel mehr Diagnosen gestellt wurden, auch viel, viel mehr asymptomatische Patientinnen und Patienten behandelt werden konnten, auch mit einer Partnertherapie und dadurch diese Spätfolgen, die Chlamydien machen können, auch eingedämmt wurden. Die sind nämlich deshalb nicht zu unterschätzen, weil die können bei Frauen die Eileiter beispielsweise verkleben und dann zu einer Unfruchtbarkeit führen. Ja.
Für Gonokokken habe ich das auch gelesen, dass dort eigentlich auch empfohlen würde, dass man da jedes Jahr sich drauf testen lässt.
Das kenne ich jetzt für Gonokokken nicht, dieses Vorgehen, aber bei
Chlamydien... Nee, gibt es auch nicht, aber es ja, gab so eine Empfehlung eigentlich.
Also bei Chlamydien würde das tatsächlich Sinn machen, bei der sehr hohen Durchseuchung und bei den Spätfolgen, die theoretisch auftreten können. Ja, also man muss also insbesondere bei jedem Paar, das kommt wegen unerfülltem Kinderwunsch, muss man daran denken, dass man auch da möglicherweise einen Zustand nach Chlamydieninfekt in Erwägung zieht. Das kann also beim Mann die Samenleiter und Nebenhoden verkleben, jetzt unmedizinisch ausgedrückt, und bei der Frau zu Eileiterverklebungen führen.
Kommen wir mal zurück zum ersten, dem häufigsten, den Trichomonaden.
Ja.
Oder Trichos.
Die Trichos, sagen die Mediziner, genau.
Wie sieht denn da Therapie, Prävention aus?
Therapie ist relativ einfach. Ja. Es gibt ein Präparat und nur das eine Präparat, das ist auch Metronidazol. Genau, ja. Das gibt es verschiedene Dosierungsschemata. Meistens reicht eine Einmalgabe von 2 Gramm davon und dann ist das damit erledigt. Mhm. Prophylaxe ist ausreichende Genitalhygiene und Verwendung von Kondomen.
Mhm. Impfen gibt es ja nur bei einer einzigen sexuell übertragbaren Krankheit, das ist HPV. Ne?
Dann kommen wir bei den Viren zu. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn die HPV-Impfung, die kann tatsächlich Leben retten. Mhm. Aber das sollten wir wirklich dann im Detail besprechen, wenn wir dann über die Viren, über die Viren sprechen. Ich wollte kurz nochmal zu den Chlamydien nochmal zur Veranschaulichung.
Die zweithäufigsten.
Genau. Wir haben nachgewiesen 100 Millionen Neuinfektionen pro Jahr weltweit. Jetzt sind wir bei Corona bei etwa 7 bis 8 Millionen Infektionen. Wenn wir es jetzt mal ganz pessimistisch aufs Jahr hochrechnen, wir haben jetzt ungefähr knapp ein halbes Jahr Corona-Zeit, dann sind wir ja da so bei 20 bis 30 Millionen. Das heißt also, es ist von der Infektiosität, nur mal um ein Bild zu bekommen, das wird ja nicht über ein Aerosol, über Luft übertragen, sondern durch Geschlechtsverkehr.
Ja.
Und wir haben 100 Millionen Neuinfektionen pro Jahr. Da kann man sich also schon mal vorstellen, wie häufig das ist und wie infektiös das auch ist. Also das heißt, ein Überträger gibt das mit einen Träger gibt das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann auch weiter. Ja, also in Deutschland haben wir 300.000 Infektionen pro Jahr.
Neue. Werden die dann auch in der Regel ausgeheilt oder bleiben sie dann unerkannt und bleiben Überträger?
Ich fürchte, die bleiben oft, also nur wenn sie symptomatisch werden, wird ja auch eine Diagnostik eingeleitet. Und dann muss man natürlich auch wirklich konsequent sagen, der Partner, die Partnerin muss mit untersucht und mit therapiert werden. Ja. Da gibt es auch sehr wirksame Antibiotika, Doxycycline werden in der Regel eingesetzt oder Makrolide, also Azithromycin, und die wirken sehr, sehr zuverlässig, aber man muss wirklich Partnertherapie machen. Ja. Deshalb ist auch dieses Screening in Skandinavien so sinnvoll, weil man dann halt die asymptomatischen Träger erkennt, beide Partner oder alle Partner der letzten Zeit durchtherapiert und dann hat man nur eine Chance, dieser Sache irgendwie beizukommen.
Ja. Fällt dir noch was ein, was wichtig ist zu Trichos und Chlamydien?
Nee, ich glaube, das können wir da, können wir ein Häkchen dahinter machen, ja, und dann zu dem weltberühmten Tripper
kommen. Tripper, ja.
Genau.
Der Tripper-Clipper nach Bangkok.
Genau. Tripper ist ja die volkstümliche Bezeichnung. Eigentlich sagt man die Gonorrhoe.
Gonorrhoe, ja.
Erreger ist Neisseria gonorrhoe.
Weißt du eigentlich, wo der Name Tripper herkommt?
Ne, ich habe mir das immer so hergeleitet, dass irgendwas da raus, aber da müsste ja Dripper heißen. Ne?
Ach so.
Das ist im Englischen mit D. Keine Ahnung.
Als raustropft.
Aber da sind wir dann auch schon bei den Symptomen.
Ja.
Genau. Es macht also eher so einen milchig-eitrigen Ausfluss. Die Chlamydien, die machen mehr so einen glasigen, dünnflüssigen, gelblichen Ausfluss,
ja,
der ungefähr 2 bis 6 Tage nach der Infektion, nach der Ansteckung auftritt. Sind also anfangs auch symptomarm ist der Tripper, dann tritt dieser eitrige Ausfluss auf und es kann halt beim Mann auch zu aufsteigenden Infektionen der Nebenhoden und der Prostata kommen.
Da sind ja auch viele Frauen wieder oft ohne Beschwerden. Ne?
50%.
Ja.
Ja. Jetzt da so ein bisschen andersrum, da haben die Männer dann eher die Symptome und
ja,
die Frauen sind eher symptomarm.
Ja.
Und die häufigste Gruppe ist dann auch wieder die jungen Erwachsenen bis 25.
Hm.
So, das sind die Hauptüberträger.
Und dann können die ja übergehen aufs Rektum und Nasenrachenraum,
genau,
natürlich auch durch,
genau,
Oralverkehr.
Genau.
Und für Neugeborene ist ein Risiko bei der Geburt die Bindehautentzündung.
Das auch zu bekommen.
Ja, genau.
Und was du eingangs sagtest, dass die Geschlechtskrankheiten zunehmen, das ist hier in Europa ganz gut dokumentiert. Und zwar sind im Jahr 2017 knapp 90.000 Gonorrhoe-Fälle dokumentiert, was einem Anstieg um 17% entspricht.
Ja.
Und zwei südeuropäische oder mittel- und südeuropäische Länder ragen da besonders hervor, und zwar ist das Frankreich und Portugal. Da hat die Inzidenz um das 6-fache zugenommen.
Wahnsinn, ne?
Mhm.
Das, denkt man, hängt damit zusammen, dass auch in den Ländern teilweise die Antibiotika ziemlich verantwortungslos gebraucht werden. Und dieser Erreger, Neisseria
gonorrhoeae,
ja, neigt sehr dazu, sich Antibiotikaresistenzen anzueignen.
Ja.
Wenn man dann zu kurz behandelt, kann er sich adaptieren und hat wieder eine neue Resistenz. Und auf die Weise ist der Erreger in den letzten Jahren doch nach und nach gegen 3 große Antibiotikagruppen resistent geworden. Das war in den 70er Jahren gegenüber Penicilline,
mhm,
in den 80er Jahren gegenüber Tetracyclin,
mhm,
und seit Beginn der 2000er Jahre gegen Ciprofloxacin,
ja, also
die jetzt alle nicht mehr wirken.
Das ist eigentlich das größte Problem, weil,
ja,
Cipro war eigentlich immer unsere beste Waffe,
ja,
und die ist jetzt stumpf. Ja, also wir haben jetzt nur noch 2 Medikamente, das ist einmal das Cefixim,
mhm,
als Tablette oder Ceftriaxon als intramuskuläre Spritze.
Eventuell dann kombiniert mit Azithromycin.
Das,
ne,
kann man, genau, das kann man, ja, kombinieren. Dann hat man auch immer gleich den schönen Effekt, dass eventuelle oder auch wahrscheinliche Chlamydien mit Infektionen dann mitbehandelt sind.
Mhm.
Na, weil man hat ja auch häufig Co-Infektionen,
ja,
von Geschlechtskrankheiten.
Ja.
Dass also eine symptomatische Geschlechtskrankheit von einer asymptomatischen noch begleitet wird.
Und es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass jetzt große Anstrengungen seitens der Pharmaindustrie gemacht würden, da neue,
naja,
Arzneimittel zu entwickeln.
Naja, ich denke, bei 90.000 Fällen in Europa ist das jetzt für die Pharmaindustrie nicht so interessant.
Nee,
das,
genau,
nimmt zwar zu, das Problem, aber dass man deshalb sowieso die Antibiotika-Forschung,
ja,
tritt ja so ein bisschen auf der Stelle.
Ja.
Also uns werden immer mehr Waffen genommen, aber es kommen keine neuen hinzu, sondern wir müssen dann immer versuchen, mit dem, was wir noch haben, irgendwie die Krankheiten in den Griff zu bekommen.
Ja, ich glaube auch manchmal, dass so in der Bevölkerung der Glaube herrscht, nur ja, Infektion, da nehme ich halt ein Antibiotikum und,
ja,
dann ist gut.
Ja.
Aber das wird halt immer, immer schwieriger. Wir sind bei vielen Erkrankungen schon bei der 3., manchmal 4. Wahl. Und es gibt immer mehr dann, die gar nicht mehr ansprechen.
Es gibt, ne, aber eine löbliche Ausnahme,
ja,
die Syphilis.
Und das wäre
weil,
dann.
Weil die ist immer noch auf das gute alte Penicillin empfindlich,
ja,
und das schon seit jeher. Das ist zwar eine relativ seltene Geschlechtskrankheit, die tritt vorwiegend bei homosexuellen Männern auf, auch über Geschlechtsverkehr selten auch eine Schmierinfektion. Hier heißt der Erreger Treponema pallidum, auch ein schöner Name. Hier sind Männer häufiger betroffen, mhm, doppelt so häufig wie Frauen. Die Rate an Infektionen in Deutschland hat etwas zugenommen. Ich kann hier einen Zeitraum von 5 Jahren überblicken. Das waren 2014, waren es noch knapp 6.000 Infektionen. 2019 waren es knapp 8.000 Infektionen. Also jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber doch eine deutliche Zunahme. Ja. Und wenn man sich den unbehandelten Verlauf einer Syphilis anschaut, dann ist das ja auch nicht so ganz ohne. Es treten also erst so nach 3 Wochen im Genitalbereich so Geschwülste auf mit Lymphknotenschwellung in der Leiste. Und dann kommt wieder eine längere Pause und nach knapp 2 bis 3 Monaten kommen dann Allgemeinsymptome dazu. Hautausschlag, Fieber. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass es im Verlauf von bis zu 5 Jahren zu einer Spätsyphilis kommt, was immerhin bei 25% der Leute passiert.
Heute immer noch?
Ja, das sehen wir jetzt. Also ich habe noch keine gesehen, aber ja. So sind die Daten.
Ja.
Und die Spätsyphilis, die kann theoretisch auch tödlich verlaufen.
Sind ja einige
Mortalität berühmte, von 5%, ja.
Einige berühmte, was weiß ich, Komponisten
ja.
sind ja an Spätsyphilis gestorben. Ne?
Ja, wobei das wird ja dann auch immer wieder in Frage gestellt. Man will ja jetzt auch nicht den Leuten, die jetzt gerade 250. Geburtstag feiern, noch was Schlechtes nachsagen. Aber da halte ich mich immer so ein bisschen zurück.
Okay.
Aber doch, die Gerüchte gibt es ja.
Ja. Jetzt ist es ja wegen der Vorsorge betreiben will, relativ egal, gegen welchen Keim er sich da schützen will, er will überhaupt keinen von denen haben.
Ja.
Das Einfachste wäre natürlich, man lebt monogam.
Ja.
Das ist ja in unserem Alter kein Problem mehr. Die meisten sexuell übertragbaren Erkrankungen werden auch offensichtlich zwischen, ja, hier steht 15 bis 25.
Richtig, das ist so die
Kerngruppe.
Kerngruppe, wo das am häufigsten passiert. Ne? Also gerade so die jungen Frauen, die sammeln dann die Chlamydien ein in dem Alter.
Ja.
Ja, und das hat man so im jungen Erwachsenenalter so bis zu 10% und dann so bis Mitte 40 hat dann 40%
aller
Frauen haben dann diese Chlamydien. Und,
aber außer Kondom kann man auch nicht viel sagen, oder?
Ne?
Aber das ist schon mal was.
Das ist schon mal was, genau. Ja. Und wichtig ist halt auch, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Mhm. Und es gibt auch heutzutage durch die PCR-Diagnostik ganz einfache Abstriche. Früher mussten wir einen Abstrich nehmen und dann verschiedene Färbungen machen, ins Mikroskop nach Trichomonaden gucken und dann nochmal Spezialfärbung für die Gonokokken und so weiter. Heutzutage nimmt man eine PCR, also einen Watteabstrich aus der Harnröhre, den schickt man ins Labor und da werden einfach die gängigen Geschlechtskrankheiten alle mit abgescannt. Mhm. Wir machen das eigentlich fast bei jedem Patienten, der irgendwelche Harnröhrenbeschwerden hat, mit, um halt solche Sachen auszuschließen.
Ja, ich denke, damit haben wir die Bakterien zumindest ganz gut abgedeckt, oder?
Ja, war jetzt heute nicht so appetitlich, aber doch, aber doch umfassend, denke ich. Ja.
Ist ja häufig, ne? Wichtig.
Ist häufig und wichtig, genau.
Gut, dann danke ich dir.
Danke dir auch, Harald.
This infection, how did it happen? It was caused by a venereal disease, gonorrhea.
A creamy yellow discharge shows up 2 to 10 days after exposure. You have a burning, itching sensation when you take a leak. Those are the symptoms of gonorrhea. It
burns! Ja, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bitte ich Sie auf iTunes einen kurzen schriftlichen Kommentar zu hinterlassen und klicken Sie auf die Bewertung, möglichst natürlich 5 Sterne. Und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, es gibt 2 Gruppen, die eine auf Facebook, das andere ist eine Telegram-Gruppe. Die Links sind in den Shownotes oder schicken Sie mir eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com. I didn't rock my jimmy, so I got the gonorrhea. It's red and irritating and it burns when I pee. Tell her she's a skanky whore the next time that you see her. Hey, gonorrhea. Und der heutige Pharma-Song lautet passenderweise Gonorrhea, ist von Fig aus dem F.I.G., von deren 2000er Album Monkey Bismuth. Und das Zitat ist, don't forget, put it on before you put it in. Und ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also wir haben es hier bei den bakteriellen, parasitären Geschlechtserkrankungen mit 4 Erregern zu tun oder 4 Erkrankungen. An erster Stelle die Trichomonaden. Das ist ein Parasit. Das ist die häufigste Geschlechtserkrankung. Jedes Jahr wird einer von 20 neu infiziert. Tritt häufiger auf bei Frauen, die sind zu 85% asymptomatisch. und ist zum Glück gut behandelbar. Die nächsthäufige sind Chlamydien. 1/5 der jungen erwachsenen Frauen sind mit Chlamydien infiziert. Die sind auch oft asymptomatisch, was ja eher fast ein Nachteil ist. Und in Skandinavien ist deswegen ein Chlamydien-Screening eingeführt worden, das die Spätfolgen verhindern soll. An sich sind auch diese gut behandelbar, natürlich auch immer der Partner. Die dritthäufigste ist der Tripper oder die Gonorrhoe. Sie zeigt die stärkste Zunahme im Moment. 50% der Frauen sind oft symptomlos wieder. Und das ist diese Geschlechtserkrankung, die immer schlechter behandelbar wird. Und die vierte, die Syphilis oder Lewis, das ist die einzige meldepflichtige Geschlechtserkrankung, das ist die von vieren, die am seltensten vorkommt, betrifft hauptsächlich schwule und bisexuelle Männer und nimmt seit dem Pflichttest auf Syphilis vor der PrEP-Verschreibung ab. Die Syphilis hat die schwerwiegendsten Spätsymptome, kann sogar tödlich verlaufen, ist aber immer noch die am besten behandelbarste Geschlechtskrankheit, nämlich mit dem guten alten Penicillin. Und wie kann man vorbeugen? Natürlich mit Kondom, Genitalhygiene, aber auch mehr und mehr mit den Tests, zum Beispiel bei der PrEP. Oder es gibt inzwischen auch Heimtests für alle vier Geschlechtserkrankungen. Nächste Woche geht es dann um die viralen und Pilzgeschlechtskrankheiten. Und danach dann um HIV, das ist dann auch eine sexuell übertragbare Krankheit, aber eben keine Geschlechtskrankheit, genauso wie Hepatitis. Ja, ich hoffe, das war wieder interessant. Wichtig war es auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. My Jimmy, so I got the gonorrhea. It's red and irritated and it burns when I pee. Tell her she's a skanky whore the next time that you see her. Hey, gonorrhea.